HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Für mich ist Kirche nicht nur ein nice to have, sondern es ist ein ganz, ich kann mir Leben ohne Kirche nicht vorstellen.
Die Lyrikerin Nora Gomringer.
Dieser Kirchenaustritt ist ja in Deutschland ein besonderer oder auch in dem Sinne fast banaler. Also es ist ja ein Austritt aus der Steuergruppe römisch-katholisch und aus der Kirche per se. Also wenn man getauft ist, ist man getauft. Die Taufe kann man nicht im eigentlichen Sinne wieder rückgängig machen.
Schriftstellerin Nora Bosson.
Mich hält ein Urvertrauen und das Wissen, vielleicht auch nur die Annahme, dass hier wieder der Fall eintritt, dass ein Paar den Blick auf das Ganze für alle sehr, sehr dunkel färben.
Wenn ich austrete, ja, wer bleibt denn dann in der Kirche? Das sind nicht die, denen das nicht passt. Die gehen alle. Und dann ist es noch weniger die Kirche, die ich mir wünschen würde.
Nora Bosson, Jahrgang 1982, und Nora Gomringer, Jahrgang 1980, sind zwei der wichtigsten Autorinnen ihrer Generation. In Romanen, politischen Essays oder mit Gedichten werfen sie intelligente, manchmal freche, literarische Blicke auf unsere Gesellschaft, auf das, was Menschen an- und umtreibt. Nora Bosson und Nora Gomringer sind gefragte Studiogäste in Fernsehen und Radio, schreiben Artikel für Zeitungen. Und doch, was viele ihrer Leserinnen und Leser nicht wissen, die beiden sind engagierte Katholikinnen. Auch und gerade in Zeiten, in denen es die katholische Kirche in Deutschland ihren Gläubigen nicht leicht macht, zu ihr zu stehen.
Kardinal Rainer Maria Wölki räumte in der Pressekonferenz am Morgen systembedingte Vertuschung im Erzbistum Köln ein.
Es tut mir wirklich leid.
Die Missbrauchsvorwürfe auch in ihrem Heimatbistum Köln hinterlassen Unsicherheit und Wut.
Im Frühjahr 2021 erschüttert der Streit um ein zurückgezogenes Gutachten zum Missbrauch in der katholischen Kirche das Erzbistum Köln.
Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, auch wegen des ständigen Ärgers.
5 Monate lang hatte sich die Anwaltskanzlei mit mehr als 200 Akten beschäftigt und dabei eine so wörtlich desaströse Aktenführung und eine große...
Der Kölner Kardinal Wölki wird trotz des Missbrauchsskandals nicht seines Amtes enthoben. Das berichten mehrere Medien und berufen sich auf...
Kardinal Rainer Maria Wölki bleibt. Doch tausende Katholikinnen und Katholiken beschließen, ihre Kirche zu verlassen. Der nächste Skandal rund um den kirchlichen Umgang mit Missbrauch durch Geistliche. Vielen reicht es. Mitten hinein in die allgemeine Austrittsstimmung schreibt Nora Bosson einen bemerkenswerten Artikel in der Zeitung Christ und Welt. Der Titel ist eine Frage. Gebe ich meinen Glauben her, wenn es unbequem wird? Darunter schreibt Nora Bosson:
Ein Austritt wäre in vielerlei Hinsicht derzeit einfacher und bequemer. Nicht nur, aber auch, um sich nicht mehr vor Freunden und Bekannten rechtfertigen zu müssen, für das, was in der Kirche geschieht und für den eigenen Verbleib in dieser Institution.
Also das ist in der gesamten Perfidie etwas, was den Kern dieses Glaubens und nicht nur die oberflächliche Institution, sondern wirklich den Kern dieses Glaubens angreift.
Auch noch im November 2021 wird Nora Bosson spürbar wütend, wenn sie an den Umgang mit dem Missbrauchsgutachten in Köln denkt. Sie sitzt in ihrer Wohnung, gutbürgerlicher Berliner Westen, unweit des Kudamms. Immer noch hätten viele führende Kirchenvertreter nicht verstanden, wie fundamental der Skandal die Kirche erschüttere.
Und ich glaube, bei vielen, die Entscheidungsträger sind und für die Kirche sprechen, ist es immer noch von der Vorstellung her, wir müssen Schande von der Institution abhalten, wir müssen Schande davon abhalten, dass bestimmte Machtmechanismen missbraucht wurden. Sie verstehen aber nicht, dass es wirklich auch um eine Frage geht, die theologische Dimension hat und die eine Glaubensdimension hat und nicht nur eine Dimension der Macht und des Machtmissbrauchs.
Der strukturelle Missbrauch durch Geistliche, von dem das Gutachten in Köln, aber auch viele Gutachten davor berichten, untergrabe das theologische Fundament der katholischen Kirche. Nächstenliebe, Menschenwürde.
Und wenn genau jene, die geweiht sind, sind geweiht. Und ich meine das wirklich, ich glaube, das ist in einer entsakralisierten Gesellschaft vielleicht gar nicht mehr so bewusst, was für eine Bedeutung hat. Genau diese Menschen, andere Menschen zerstören, und zwar psychisch zerstören und den anderen Menschen nicht als Wert an sich sehen, sondern nur als Mittel, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, pervertieren sie den Kern des christlichen Glaubens.
Was hält Nora Bosson in dieser Kirche? Der fatale Umgang der Kirchenoberen mit den eigenen Fehlern, das offensichtliche Unvermögen, persönliche Konsequenzen zu ziehen und missbrauchsbegünstigende Strukturen zu zerschlagen, die Verbohrtheit, mit der man wider besseres Wissen die eigene Institution verteidige. Nora Bosson sieht das alles und sie hadert sehr mit ihrer Kirche. Geholfen habe ihr der Blick weg vom großen Ganzen hin zu den Menschen in ihrer Gemeinde vor Ort und
dass ich mich ein bisschen mehr mit den Leuten in der Kirche beschäftigt habe, die sich offen zu dem Missbrauchsskandal geäußert haben. Also beispielsweise Pater Mertes, der ja die ganze Debatte darüber ins Rollen gebracht hat. Und der ist nun zufällig auch in genau der Gemeinde, in der ich bin, beschäftigt. Und das hat dann zumindest wieder so ein rudimentäres Grundvertrauen gegeben. Und auch das Gefühl, okay, zumindest aus der Gemeinde muss ich ja nicht austreten. Weil so wie die Gemeinde damit umgeht, finde ich es richtig.
Wer die katholische Kirche nur aus den Nachrichten kennt, der oder die kann schnell den Eindruck bekommen, es handle sich um eine Institution, die von einer Krise in die nächste stolpere. Nora Bosson betont, wie vielen guten, aufrichtigen und engagierten Menschen sie in den Gemeinden begegne. Aber außerhalb der katholischen Kirche kommt das längst nicht mehr an. In den Kreisen, in denen sich die Autorin beruflich bewegt, sorgt ihr Festhalten an der katholischen Kirche für Verwunderung oder sogar für Befremden. In der Kunst- und Literaturszene ist es heute fast schon exotisch, wenn eine intellektuelle Frau Ende 30 sich als treue Katholikin outet.
Na, und hier links ist der Eingang zum Garten der Villa. So, piep, piep.
Malerisch gelegen, am Ufer der herbstträgen Regnitz und mitten in Bamberg liegt die Villa Concordia. Hier leitet die Lyrikerin Nora Gomringer das Künstlerhaus der kleinen bayerischen Studentenstadt. Buntes Laub liegt auf der Terrasse. 12 Künstlerinnen und Künstler dürfen in den schicken Holzwohnungen auf Einladung des Freistaates Bayern leben und arbeiten.
Jetzt sind wir also hier im zweiten Stock der Villa Concordia. Über uns wohnt nur noch der Marder.
2020 hat Nora Gomringer einen Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel »Die Gottesanbieterin«. Die Gedichte darin sind nicht nur, aber auch Sprachspiele rund um ihren eigenen Glauben. Dass die Autorin überzeugte Katholikin ist, hat viele ihrer Leserinnen und Leser überrascht.
Ja, das stimmt. In der Kunst ist das seltsam und vor allem obsiegt da die Haltung, dass die Kirche also frauenfeindlich, fast menschenfeindlich ist in der Art, wie sie dann eben auch das Leid betrachtet, das durch sie und durch ihr Handeln und Operieren und Vertuschen und Verheimlichen und Verbiegen der Realitäten eben auch sich zeigt. Ja, das irritiert ganz viele und ich kann nur immer sagen, das irritiert mich auch an ihr.
2020 fragte die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU Nora Gomringer, ob sie am synodalen Weg teilnehmen wolle. Der groß angelegte Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland ist prominent besetzt. Unter Schirmherrschaft der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken tagen in regelmäßigen Abständen Fachleute, Kirchenangehörige und Laien über verschiedene Aspekte kirchlichen Lebens und kirchlicher Lehre. Es geht um das Priesteramt, um Sexualität, um Hierarchie und Verwaltungsstrukturen. Alles soll auf den Tisch, alles soll besser werden. Nora Gomringer sagte zu.
Ich bin als Künstlerin da hineingefragt worden. Und dann habe ich das aus tiefem Interesse und dem Wunsch heraus gemacht, A, zu hören aus wirklich all diesen verschiedenen Gruppen, von Laien zu Bischöfen, zu mittleres Feld und auch Universitätsangehörigen eben, wie es denn gerade steht, wie sie es selbst empfinden und was die dringlichen Probleme sind. Denn eigentlich bin ich auch da, muss ich sagen, nur ein Tourist. Ich höre mir das an und bemerkte dann, ach du je, so arg ist's.
Nora Gomringer hörte verzweifelte Missbrauchsopfer, die seit Jahren darum kämpfen, gehört zu werden. Einsame Priester, überfordert von der nächsten Gemeindefusion, Frauen, die sich seit Jahrzehnten in der Gemeinde engagieren, nur um zu erleben, wie ihnen eine Aufstiegschance nach der anderen verwehrt wird. Aber das beeindruckte die Lyrikerin eher, als dass es sie abschreckte. Die Reformfähigkeit der Kirche werde in der Öffentlichkeit oft unterschätzt, meint sie. In Bayern etwa habe sie selbst erlebt, wie sehr sich die katholische Kirche verändert habe. Kein Vergleich zu den 1970er Jahren, als etwa Hochzeiten zwischen einem Katholiken und einer Protestantin undenkbar waren. Der mit dem synodalen Weg angestrebte Reformprozess sei daher längst nicht zum Scheitern verurteilt.
Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich muss da echt sagen, ich finde das so offen und so klar und so interessiert daran, einander auch die Dinge zu vermitteln. Ich finde die Gesprächskultur erstaunlich gut. Also, dass sie eventuell nirgendwo hinführt, dass der Papst gleich am Anfang gesagt hat, letztlich könnt ihr da schreiben, was ihr wollt und ihr könnt mir dann mitteilen, wie ihr meint. Aber so richtig anerkennen tue ich es nicht. Aber ich habe es, wenn man es mal so sehen würde, jede staatliche Institution, von der du was willst, da achtest du darauf, dass dein Anliegen möglichst früh mal protokollarisch erfasst wird, damit du dich immer darauf zurückberufen kannst und sagst, am so und so vielen habe ich eingebracht das. Und wir haben uns seitdem nicht darum gekümmert, aber es ist wichtig, denn, und Sie sehen ja hier und so, und genauso habe ich das auch verstanden. Ich fühle, der gesamte synodale Weg ist eine Art des Vermerks des Jetzt. Und das ist der Status quo. Und hier und da sind große Kritikpunkte anzuführen und wir wollen die so in die Zukunft mittragen und sehen, dass wir an bestimmten Dingen auch arbeiten, auch institutionell. Und es ist die Zeit des Vermerks.
Ich sehe die Schwierigkeiten, die eine solche Machtstruktur hat in der Welt von heute und natürlich auch ihre Gestrigkeit und die Frage eben. Natürlich, ich meine, ich als Frau mit Ende 30 bin nun mehr als einmal ausgeschlossen aus den Machtstrukturen der katholischen Kirche, das ist klar.
Auch Nora Bossong ist eine Art teilnehmende Beobachterin des angestrebten Reformprozesses der katholischen Kirche. Seit Frühjahr 2021 sitzt sie im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und auch wenn sie sich wünscht, dass die Kirche sich öffnet, etwa für Frauen in höheren Ämtern, ganz durchdemokratisieren möchte sie die Institution trotzdem nicht. Die Kirche sei keine politische Partei und sie glaube, dass
diese Form der demokratisch-politischen Transparenz der Kirche nicht guttun würde. Ich glaube, dass es beispielsweise so etwas wie das Konklave aus gutem Grund auch gibt. Ein Moment des Mysteriums sollte die Wahl des Kirchenoberhaupts schon haben dürfen. Und ich würde diese Vorstellung, wenn wir das jetzt wirklich in letzter Konsequenz durchdenken, dass, sagen wir mal, alle Katholiken und Katholikinnen weltweit dann so einen Stimmzettel kriegen und dann dürfen sie auch jeder, der sich da vorgestellt hat, müssen ja gar keine Kardinäle sein, also jeder steht zur Wahl und wir können das dann demokratisch abstimmen. Wir machen Geheimnisse kaputt. Und ich glaube, wir sollten einen Ort in der Gesellschaft bewahren, der sich das Geheimnis erlauben darf. Und wenn es nicht die Religion ist, weiß ich nicht so genau, wo der Ort sonst sein soll.
Eine Position, mit der Nora Bossong besonders in der nicht-katholischen Öffentlichkeit aneckt. Aber als Autorin, die sich intensiv mit politischen Institutionen wie den Vereinten Nationen oder mit den Aufgaben demokratisch gewählter Parlamente befasst, möchte sie die Bereiche Politik und Religion klar getrennt wissen. Es täte der katholischen Kirche nicht gut, sich zu alltäglich zu machen, den Forderungen nach allumfassender Transparenz nachzugeben und mit jeder Mode mitzugehen, meint Nora Bossong.
Manchmal hat Beständigkeit und Langsamkeit auch einen gewissen Vorzug in einer Gegenwart, die das eigentlich nicht mehr toleriert. Biblical Weather
Woman. Auf YouTube lässt sich eine besondere Bibelarbeit von Nora Gomringer betrachten. Wie eine Nachrichtenreporterin steht die Lyrikerin vor einer kargen Wüstenlandschaft. Über den Bildschirm läuft eine Bauchbinde mit Breaking News.
Nora Gomringer meldet sich aus Mesopotamien live, wo Noah gerade eine Arche baut.
Die als Meldung getarnte Nachricht von, Zitat, ganz oben, ist ein Auszug aus der Genesis. Im Reporterton liest Nora Gomringer eine Passage aus dem Alten Testament vor. Dann geht sie wieder aus dem Bild.
Zurück ins Studio, solange der Himmel noch hält.
Das Video hat sowohl in Kirchen als auch in Kunstkreisen für gemischte Reaktionen gesorgt. Zu platt und lächerlich für die einen, anbiedernd und theologisch fragwürdig für die anderen. Aber das Beispiel zeigt, Nora Gombringer hat keine Scheu, sich zeitgemäß mit biblischen Texten und Themen auseinanderzusetzen, Sprache auszuprobieren, mal frech, mal melancholisch. Will sie einen neuen, einen anderen Sound in die Kirche bringen? Auch in ihren Gedichten mit Bezug zum Glauben gibt sie sich experimentierfreudig. Etwa, wenn sie sich in dem Gedicht »Man sieht's« an einem der heikelsten Stilmittel der Literatur versucht, an der Ironie.
Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden Jahren verbindet den keiner, das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch. Kummerkasten aus Holz mit Schlitz.
Bei keinem Gedicht von Heine, in dem ironisch über die Liebe verhandelt wird, würde man denken, es ist kein Liebesgedicht. Also deshalb alle diese Gedichte, die eben vielleicht ironisch sich darüber auslassen, dass ein Jesus am Kreuz mit einem Seitenschnitt, dass er ein bisschen wirkt, eigentlich wie ein Kummerkasten aus Holz mit Schlitz, würde man ja denken, dass es nicht auch ein Wundern ist darüber, wie viel Kraft und wie viel, ja, allein Glaubensgeschichte daran liegt, die uns ja doch verbindet.
Vielleicht so stark wie niemand aktuell in der deutschsprachigen Lyrik verwendet Nora Gombringer das Vokabular aus Märchen und aus der Bibel. Für sie sei dies immer noch eine allgemeingültige Sprache, auch wenn sie heute oft das Gegenteil vermittelt bekäme. Etwa, wenn sie auf Lesungen an Schulen bemerken müsse, dass die Jugendlichen nicht mehr wüssten, wer Moses oder Noah sind.
Also es gibt ein Gedicht, das ich meiner lieben Freundin Anna gewidmet habe, die mit 25 Jahren verstorben ist. Die hatte ein transplantiertes Herz und das Gedicht heißt auch Für Anna und da spreche ich sie an als Hiob-Tochter und Moses-Kind und sprich von ihrer Schilfbrust, denn dieses Herz, das sie da drin hatte, war ja wie eine Art Kuckucksei und setze sie in diesen Leidenskontext der auch einer Sprache, mit der man sich dann auch ihr damals genähert hat, das habe ich so wahrgenommen, um Trost zu sprechen. Also die Sprache des Trostes ist immer noch die Allegorie aus der Bibel, der Text aus der Bibel, um einfach ja, das Leid auch in irgendeiner Art Sinnkontext zu stellen, zu sagen, dieses Leid, das du jetzt erfährst, das kennt die Welt, das gibt es, du bist nicht alleine und so weiter.
Zur Sprache gehört auch die Musik, zum Beispiel dieser Song, For Now I Am Winter von Olafur Arnalds. Er steht auf Nora Gombringers Playlist. Ein nachdenklicher, melancholischer Song. Vielleicht passt er auch deshalb ganz gut zu beiden Autorinnen, weil die Musik mit modernen, elektronischen Klängen eine fast zeitlose Atmosphäre schafft. Anklänge an das über die Gegenwart hinausgehende religiöser Traditionen.
Glauben ist ja auch natürlich etwas, was man annehmen kann, was man auch immer bezweifeln kann, was jetzt nicht jeden Sonntag so, dass ich voll auf diesen Glauben glauben kann. Natürlich ist es etwas, was auch eine Herausforderung ist, gerade in unserer durchrationalisierten und vernünftelnden Gegenwart oder Neuzeit, ist das etwas, was natürlich unserem gesunden Menschenverstand sozusagen eigentlich eher widerspricht, aber genau das suche ich da ja. Also wenn es mir nur um Metaphern ginge, dann würden mir Gedichte reichen.
Nora Bossong habe bereits als 6-Jährige zum Glauben gefunden, sagt sie. Ihr katholischer Vater nahm sie mit in die Kirche. Und das in einer protestantisch geprägten norddeutschen Gegend. Schon als Kind sei sie fasziniert gewesen von dem aufwendigen Zeremoniell im Gottesdienst, vom Duft des Weihrauchs. Vor allem aber von dem besonderen Umgang mit der Sprache.
Ich glaube, es ist zuerst einmal ein fundamentaler Glauben ans Wort und dass das Wort eine Kraft hat, die über uns hinausgeht. Ich glaube, das ist vielleicht das Prägendste.
Auf jedes einzelne Wort zu achten, jedes auf seine Vieldeutigkeit und seine symbolische Kraft hin mit wissenschaftlicher Akribie genauso wie mit frommer Hingabe zu durchleuchten. Das fesselt Nora Bossong. Und das verbindet den Beruf der Schriftstellerin mit der gläubigen Katholikin. Als Literaturstudentin in Leipzig habe sie sich gerne in theologische Seminare gesetzt, erzählt sie.
Aber ich saß dann immer in der ersten Seminarstunde, wo es nur um die Übersetzung des Textes ging. Und diese ganz genaue Textarbeit hat mich unglaublich beeindruckt. Und das war etwas, was mir eigentlich mehr gegeben hat als die meisten literaturwissenschaftlichen Seminare.
Nora Bosson und Nora Gomringer sind Autorinnen mit wachen Texten, geschätzt für ihre intelligenten literarischen Blicke auf unser Zeitgeschehen. Als Kulturschaffende stehen sie mit ihrem Engagement für die katholische Kirche manchmal etwas im Abseits. Als Autorinnen, die viel auf öffentlichen Lesungen und Diskussionsrunden sind, verordnete ihnen die Corona-Pandemie eine Zwangspause.
Herzlich willkommen hier in St. Aloysius in unserer Kirche.
Gottesdienst an einem dunklen Novemberabend in der Kirche St. Canisius in Berlin-Charlottenburg. Das Innere des modernen, weißen, quaderartigen Kirchenbaus ist in warmes Kerzenlicht getaucht. An diesem Abend gedenkt die Gemeinde ihrer Corona-Toten. Nora Bosson hat selbst während, aber nicht wegen der Pandemie, den, wie sie sagt, größten Verlust ihres Lebens zu verkraften gehabt. Im Herbst 2020 verstarb ihr Vater.
Wir singen jetzt das Erbarmen des Herrn auf diese Namen und alle unsere Verstorbenen heran.
Die Trauer über den Tod des Vaters habe sie damals wie automatisch in eine Kirche geführt, erzählt Nora Bosson. Während des Gottesdienstes dort habe der Priester um Freiwillige gebeten, die ihm hin und wieder bei Trauergottesdiensten helfen könnten. Sie sagte zu.
Meine Aufgabe ist sehr gering. Ich halte einfach nur das Weihrauchfass bzw. schwenke es ein wenig, damit es nicht ausgeht und reiche das Weihwasser an. Also das kann jeder. Es hat mir aber beispielsweise in der Zeit des Lockdowns persönlich sehr viel Halt gegeben. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine altruistische Sache, sondern es war in dem Sinne auch in gewisser Weise egoistisch. Denn in einer Phase, in der man gerade als Schriftstellerin, die den ganzen Tag allein am Schreibtisch sitzt und im Austausch eher mit Menschen ist, die vor 200 Jahren gestorben sind, als die, die draußen rumlaufen, ist dieser Dienst etwas, was unmittelbar offensichtlich Sinn macht.
Ich war noch nie so nah am Sterben wie jetzt durch den Tod meiner Mutter. Und zwar wirklich am eigenen Sterben.
Auch Nora Gomringer musste Abschied nehmen. Ihre Mutter starb Ende 2020. Ein für sie fundamental einschneidendes Erlebnis.
Ja, natürlich sehe ich bestimmte Dinge jetzt viel sichtiger. Ich würde nicht sagen klarer, weil das würde ja auch ein bisschen Verständnis mit einschließen. Aber die Mutter stirbt und die eigene Sterblichkeit steht direkt vor einem. Und man ist unglaublich todessichtig.
Nora Gomringer ist, wie sie sagt, mit dem Tod aufgewachsen. Als Kind auf dem Land sah sie dabei zu, wenn Tiere geschlachtet wurden. Sie sog die Werke der klassischen Literatur auf und ihre Mutter vermittelte ihr einen kulturell anspruchsvollen, gleichzeitig aber auch heiteren Umgang mit der Sterblichkeit. Daraus nehme sie eine lakonische Akzeptanz zum Sterben mit, sagt die Lyrikerin. Halt habe sie schon als Jugendliche in der katholischen Gemeinde gefunden. Und auch für Nora Bosson erwies sich der Glaube als besonders stark und hilfreich angesichts von Tod und Endlichkeit.
Das, was mir an der katholischen Liturgie wichtig ist und solange ich denken kann, wichtig war, ist tatsächlich das Haltgebende. Und diese Liturgie, die über Jahrhunderte und über Generationen besteht, also uns Menschen im individuellen Leben, was mal 50 und mal 100 Jahre dauert, im Durchschnitt vielleicht 75, weit, weit überdauert. Das gibt, finde ich, tatsächlich im ganz normalen Halt, aber genau in diesen Momenten, in denen man mit Situationen konfrontiert sind, die einen mit der eigenen Endlichkeit konfrontieren.
Ich bin 41 und es droht mir de facto nichts, aber jedes Auto kann mich natürlich genauso überfahren und jeder Ast könnte auf mich kommen und mich erschlagen. So, also, dass wir alle in jedem Moment sehr, sehr, sehr sterblich sind. Das steht da, aber dann eben auch dieses, was passiert denn jetzt noch? Wenn ich genauso alt werde wie meine Mutter, ist das jetzt genau Halbzeit.
Nora Bosson und Nora Gomringer setzen sich kritisch mit ihrer Kirche auseinander. Und sie können sich doch ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Sie wünschen sich, dass in der Öffentlichkeit auch das Gute der Kirche und die guten Menschen in der Kirche stärker wahrgenommen werden. Und sie wollen dabei mitwirken, die Institution zum Besseren zu verändern. Streitbar, intelligent, aber auch besonnen und nachdenklich. Etwas Besseres, so scheint es, kann der krisengeschüttelten katholischen Kirche im Moment nicht passieren.